Ja, wir haben einen wunderbaren Gott, der so groß ist, dass er jetzt oben bei den Kindern ist und beim Abraham und dass er gleichzeitig hier bei uns ist, unsere Ohren und unsere Herzen öffnet. Ja, Herr, und ich bitte dich, sprich du durch mich, nicht ich bin wichtig, sondern du bist wichtig. Dir gehört die Ehre. Amen. Der Herr ist auferstanden. Ja, er ist wahrhaftig auferstanden. Vor einigen Wochen haben wir uns mit diesem Spruch begrüßt. Und diese Begrüßungsformel, ich weiß es nicht genau, aber ich denke, vielleicht haben sich auch die Jünger damals mit dieser Formel begrüßt. Wir heute können sagen, jawohl, wir wissen das. Ob die Jünger damals sofort so jawohl gesagt haben? Die waren ja damals schon irgendwo ein bisschen gebeutelt, ne? 3 Jahre durften sie Jesus begleiten. 3 Jahre seine Kraft, seine Ausdauer, seine Vollmacht, seine wunderwirksamen Taten bewundern, miterleben, mit dabei sein. 3 Jahre. Nach jüdischer Sitte haben Schüler einen Rabbi Tag und Nacht begleitet. Sie waren nicht so, wie vielleicht heute Schüler bei einem Lehrer sind und den eine Stunde anhören oder vielleicht auch zwei und dann war es das wieder, sondern sie haben ihn 24 Stunden am Tag erlebt, um aus all dem, was er tut und macht, was er sagt, etwas für sich herauszunehmen, daraus zu lernen. 3 Jahre lang haben sie sich wahrscheinlich immer voll Erstaunen, voll Verwunderung, vielleicht auch manchmal voller Unglauben gefragt, wie kommt jetzt unser Herr da drauf? Woher weiß er jetzt das? All diese Ankündigungen, diese Aussagen, woher weiß der das? Besonders seine Ankündigung von seinem Tod. So unglaublich das damals geklungen hat. Ist eingetroffen. Sicher haben sie voll Entsetzen, totaler innerlicher Aufruhr an den Abend im Garten Gethsemane gedacht. Plötzlich diese Hunderte von römischen Profikriegern ausgezogen, um einen einzigen zu fangen. Dieses Hin und Her zwischen dem Palast des Pontius Pilatus und dem König Herodes, zwischen dem Haus der hohen Priester, dem Führer der Juden und all den anderen. Und dann sicher auch voll Entsetzen über ihre eigene Angst. Todesangst. Ihr Versagen. Ihre heillose Flucht. Nichts mehr weg. Man könnte fast sagen, Sekunden vorher gab es noch einen Petrus, der gesagt hat, mit dem Schwert raus und wer will hier und ich mache und ich tue. Und plötzlich auf und davon. Nichts wie weg, sich verstecken. Ja, vielleicht sogar, wäre ich doch jetzt unsichtbar. Klein wie eine Maus irgendwo, aber nicht hier. Die Vorstellung des Todeskampfes ihres Rabbis. Eine Verdunklung mitten am Tag. Die Erde bebt.
einen Vorhang zerreißt.
Sein Schrei, der Tod. Auf dramatische Art und Weise hatte etwas ein Ende genommen, was doch so toll begonnen hat. Und am Donnerstag feiern wir Christi Himmelfahrt. Und deshalb möchte ich euch jetzt damit hineinnehmen. So rund 2000 Jahre zurück. Um vielleicht auch irgendwo so ein bisschen mit zu erspüren, was da passiert ist. Um das vielleicht auch mit auf uns zu übertragen. Also sind wir jetzt vielleicht in Gedanken irgendwo bei irgendeinem Jünger mitten im Kopf mit dabei. Lasst euch mal drauf ein. Da kommt wie aus dem Nichts ein Mann und fordert mich auf, ihm zu folgen. Wir lesen in den unterschiedlichen Evangelien, da sind welche bei der Arbeit mittendrin. Und dann kommt ein absolut Fremder und sagt, komm, folge mir nach. Und was machen die? Da geht es nicht darum, erstmal, Moment, jetzt muss ich erstmal meine Arbeit fertig machen und jetzt muss ich erstmal zu meiner Frau und zu meinen Kindern nach Hause und dann muss ich mal gucken, wie das Ganze so funktioniert. Und wenn ich vielleicht irgendwo angestellt bin, da habe ich ja noch eine Kündigungsfrist und überhaupt, wie stellst du dir das vor? Und jetzt kommt da einer so. Nee. Ich kann nicht so richtig belegen, warum. Aber ich lasse alles stehen und liegen und gehe mit. Da sagt er, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Hä? Ich fisch vielleicht ein paar Fische. Manchmal mehr, manchmal weniger, auch manchmal gar keinen. Aber Menschenfischer? Und siehe da, von Tag zu Tag werden es mehr. Erst sind wir nur ein paar, aber überall, wo wir hinkommen, kommen sofort die Leute zusammen und freuen sich und jubeln. Und ja, das tut mir auch gut, wenn ich so dastehe. Und die fragt mich, bist du auch bei denen dabei? Und dann sage ich, ja, ich gehöre auch dazu. Das ist ja toll. Seine Art, über Dinge zu reden, die nimmt einen sofort gefangen. Manchmal würde ich sagen, man kann ja nur mit staunend offenem Mund ständig dastehen und ist, es ist faszinierend. Ich bin fasziniert. Vieles bleibt unvorhersehbar, unbeschreiblich. Da gehen wir morgens los und dann kann ich nicht sagen, das wird ein ganz normaler Tag. Da laufen wir ein bisschen spazieren, wir reden ein bisschen miteinander und dann sind wir irgendwo im Schatten und alles Mögliche. Nein. Da kommt dann plötzlich einer her und will geheilt werden und Jesus guckt ihn an und sagt, sei geheilt. Und tatsächlich. Vieles aus der Geschichte meines Volkes erscheint plötzlich in einem ganz anderen Licht. Er zeigt Zusammenhänge auf. Da wäre ich nie drauf gekommen. Da zitiert er Dinge aus dem Alten Testament, aus der Schrift, die wir kennen. Und sagt, das ist eine Andeutung für etwas, was jetzt kommt, was da ist. Hä? Aber auch unsere religiösen Führer, die sind sprachlos. Ratlos. Da steht so ein Hoher da, Nikodemus, und fragt Jesus, ich soll wiedergeboren werden? Wie geht denn das? Zieht mir einer den Stöpsel, rollt mich zusammen, wenn die Luft draußen ist, und schiebt mich wieder zurück in den Leib der Mutter und ich komme nochmal? Hä? Aber ich merke auch zunehmend, die sind nicht nur ratlos, die sind auch ablehnend, geradezu feindlich gesinnt. So lesen wir immer wieder, dass die Pharisäer sich beraten haben, wie sie Jesus gefangen nehmen, umbringen können. Das ist noch gar nicht so lange her. Da ist Jesus auf einem Esel in die Stadt gekommen und alle haben ihm zugejubelt, wie einem König. Und ich lief neben dem Esel so her und die haben mich auch angejubelt. Das war auch toll. Ich gehöre zu dem König. Und jetzt? Dieses dramatische Ende. Diese Grausamkeit. Stundenlang dort hängen. Vorher ausgepeitscht. Das Blut lief sicherlich in Strömen. Und diese römischen Folterknechte, die waren Profis. Die wussten, ich muss jemandem Schmerzen beifügen, aber ich muss es so machen, dass er nicht sofort stirbt. Denn wenn der stirbt, dann kriege ich von meinem Chef eine drauf, weil der will ja auch, dass das so richtig lange dauert. Also die haben schon gewusst, was sie tun. Mit einer hohen Präzision. Wie geht es jetzt weiter? War es das? Ende aus und vorbei? Mehr und mehr schien es aber deutlich zu sein. Er ist der Messias, der Sohn Gottes. Petrus hat es gesagt, du bist der Sohn Gottes. Ja, aber das, auf den haben wir doch alle gewartet, das kann doch so nicht sein. Aber da kommt jemand, schuldlos, und zahlt für meine Schuld, mit seinem Leben. Aber einer mit so viel Macht, mit so viel Vollmacht, der sogar Tote wieder ins Leben zurückruft, der lässt sie auf grausamste Art und Weise für mich zu Tode foltern. Aber ein Gott, der stirbt. Was jetzt? Und jetzt diese Nachricht, er ist auferstanden. Gut. Diese Behauptung kommt von Frauen, die waren dort und haben gesagt, das Grab ist leer. Entschuldigung für alle Frauen heute, aber damals galt die Aussage einer Frau nicht so viel. Zeiten haben sich geändert, ne? Da mussten Männer so etwas überprüfen. Deshalb ist der Petrus auch sofort hin und hat das nachgeprüft und hat gesagt, jawohl, das stimmt. Das Grab ist leer. Wir sind alle zusammen. So wie in den letzten Tagen immer. Nur Thomas fehlt. Wir beratschlagen, wir denken drüber nach. Wir erzählen uns gegenseitig, du, weißt du noch damals? Und damals? Und jetzt was? Was passiert jetzt da? Vielleicht kommt sogar einer auf den Gedanken und sagt, das haben bestimmt die Römer gemacht, um uns das hinterher in die Schuhe zu schieben. Und dann sind wir auch mit dran. Da müssen wir aufpassen. Und plötzlich ist er da. Ich glaube, es steht in Lukas, 24. Kapitel, Vers 36. Und plötzlich steht er mitten unter ihnen. Er redet mit uns. Allein seine Stimme zu hören, ihn zu sehen, wie gut das tut. Wie mich das stärkt, wie mich das aufbaut. Wie mir das neuen Lebensmut gibt. Es tut so gut, er ist da. Und ich denke, jetzt beginnt so eine Zeit ganz besonderer Gemeinschaft. Denn dieser Garten Gethsemane und dieser Tod und diese ganze Geschichte, heute würde man sagen, das war mit Sicherheit für viele ein totales Trauma. So etwas muss man aufarbeiten. Und ich denke mir, auch Jesus war da und hat ja fast seelsorgerliche Gespräche geführt, wo es darum ging, die Zeiten seiner Hinrichtung aufzuarbeiten, zu verarbeiten, zu verstehen, zu begreifen. Was ist da passiert? Sicher wird es den einen oder anderen gegeben haben, dem es vielleicht schwer fiel, das sofort so zu verstehen, dem es zu schnell ging. Moment, 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 langsam, langsam, langsam. Es zu verinnerlichen. Aber Jesus hat Geduld. Er hat Verständnis. So wie er auch heute Geduld und Verständnis hat. Und er kennt den Ausweg. Aus aller Unwissenheit und aus allem Unverständnis, er kennt den Ausweg. Das galt damals, das gilt auch heute. Wenn du nicht weiter weißt, frag Jesus. Er kennt den Ausweg. Und dann führt Jesus seine Jünger zurück zum Anfang. Er schickt sie an den See von Tiberias, da, wo alles begann. Und ja, man könnte fast sagen, wie in einem Déjà-vu, da stehen sie dort und wissen nicht, was tun. Und dann sagt der Petrus, wahrscheinlich aus dem Gedanken raus, wenn ich mir gar nicht mehr weiterhelfen kann und gar nicht weiß, dann lenke ich mich irgendwie ab, indem ich etwas tue, was ich schon immer getan habe und was ich auch kann und wo ich nicht groß aufpassen muss und nicht groß nachdenken muss. Ah, komm, wir gehen fischen. Und dann gehen sie in ein Boot und fahren hinaus, weil das können sie alles, sie sind alles, sind Fischer und sie werfen das Netz aus. Wie damals. Nix. Kein Fisch. Und dann steht da plötzlich ein Mann. So unerkannt wie damals. Und der sagt, werf die Netze nochmal aus, aber auf der rechten Seite. Na gut, so eine Landratte, was der alles war. Na gut, dann machen wir das halt. Und was stellen wir fest? Wer seinem Wort gehorcht, hat Erfolg. Wenn du Erfolg brauchst, frage nach dem Wort von Jesus. Er sagt dir, was du tun musst, um Erfolg zu haben. Und plötzlich fällt es ihnen wie Schuppen vor den Augen. Ha! Wie damals! Jesus! Manchmal, gerade in schwierigen Situationen, ist es auch gar nicht schlecht, an den Ausgangspunkt zurückzugehen. Sich nochmal zu erinnern, was denn am Anfang war. Welche Entwicklung bis jetzt schon passiert ist. Das kann einem durchaus den Augen öffnen, es kann einem Mut machen. Wenn man so dasteht und sagt, bin ich jetzt schon vorangekommen oder was ist jetzt los mit mir? Und man guckt einmal zurück, wo man denn schon war und stellt fest, oh, da habe ich ja schon einen ganz tollen Weg zurückgelegt. Das kann Mut machen, weiterzugehen und nicht zu sagen, naja, war halt doch nichts. Ja. Da gab es so eine extrem brutale und bedrohliche Zeitspanne. Alle Nerven zum Zerreißen angespannt. Plötzlich, er ist wieder da. Wie in alten Zeiten. So, als ob nichts gewesen wäre. Er redet mit uns. Er isst mit uns. Er lacht mit uns. Er hilft uns, er unterrichtet uns. Man könnte meinen, das könnte so weitergehen, das braucht gar nicht aufhören. Aber er spricht davon, dass er geht. dass er uns verlässt und dass das wichtig wäre. Nicht wichtig für ihn, sondern wichtig für uns. Hä? Wichtig für uns? Ja, der große und allmächtige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erden, sein Vater, unser Vater, will uns seinen Geist schicken, der in uns wohnen will, der uns in die gesamte Wahrheit führen soll. Und durch diesen Geist sollen wir immer mit ihm und mit unserem Herrn, mit Jesus, verbunden sein. Wie soll denn das geschehen? Aber diese Zeit mit ihm, seinen Erklärungen, seinen Ermutigungen haben auch uns mutig und zuversichtlich gemacht. Wir vertrauen ihm ganz und gar. Er wird schon wissen, was er tut, was richtig ist für uns. Ja, wir vertrauen ihm, wir glauben an ihn. Können wir das heute auch sagen? Und dann seine letzten Worte. Und so letzte Worte, die jemand sagt, die sind immer was ganz, ganz Wichtiges. Da ist derjenige, der diese letzten Worte sagt, nochmal wirklich darauf bedacht zu haben, das muss ich denen unbedingt nochmal sagen. Und die, die diese Worte hören, die sollten ganz stark ihre Ohren aufsperren, denn jetzt kommt was ganz, was Wichtiges. Verkündet das Evangelium und macht zu Jüngern. Sein Auftrag. Und dann ist er weg. Gerade hat er noch mit uns gesprochen, jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt sind wir allein. Ohne Jesus. Gerade so wie die anderen da draußen, in der Stadt, auf dem Land. Die waren damals ohne Jesus und die sind jetzt ohne Jesus. Und wir? Wir sind jetzt auch ohne Jesus. Er ist nicht mehr da. Sind wir jetzt auch wieder so wie die, die ohne Jesus? Er ist in den Himmel aufgefahren. In den Himmel. An diesen Ort, der so unvorstellbar weit weg ist. Der so unvorstellbar hoch über uns ist. Unerreichbar für uns. Aber Jesus sprach doch immer wieder davon, dass er den Himmel auf die Erde bringen will. Das Reich Gottes. Er sagte doch immer wieder, schaut doch, das Reich Gottes ist gekommen. Nicht wir hin, sondern das Reich Gottes bei uns. Er hat es auf die Erde gebracht. Hat er es jetzt wieder mitgenommen? Aber sein Wort, das wir gehört haben, das wir glauben, das bleibt doch in uns. Das wirkt doch in uns. Wir sind seine Jünger, die, die ihm folgen, ihm nachfolgen. Ist dann nicht ein Teil des Himmels noch hier? Ist nicht überall da, wo wir sein Wort verkünden, auch ein Stück vom Himmel, ein Stück vom Reich Gottes gegenwärtig? Noch sind wir unschlüssig, fragend. Noch spüren wir Schwachheit, Unzulänglichkeit. Ah, was soll denn das gehen? Und ich war noch nie so einer von den Mutigen. Und schaffe ich das überhaupt? Ganz allein, so ohne ihn? Normalerweise, wenn wir von jemandem Abschied nehmen, sei es jetzt für einen unbestimmten längeren Zeitraum oder sogar für einen Zeitraum, wo wir denken, sehen wir nie mehr, dann überkommt uns doch Wehmut. Dann sind wir doch traurig, fühlen uns vielleicht schwach und hilflos. Aber komisch ganz anders bei den Jüngern damals. Da heißt es, die Jünger gingen nach Jerusalem in ihre Unterkunft zurück und warteten Aber nicht mehr ängstlich und zaghaft, nein, zuversichtlich, voller Erwartung. Und wenn wir von Christi Himmelfahrt, dann sind es ja nur ein paar Tage bis Pfingsten. Es wird also nicht lange dauern, bis das passiert, was Jesus angekündigt hat. Der Heilige Geist erfüllt den Raum, kommt auf die Jünger, nimmt Wohnung in ihnen. Die Verbindung zu Jesus, zu Gott, dem Vater, ist hergestellt. Sie beginnen mit der Ausübung ihres Auftrags, mit Vollmacht. Jesus sagt einmal, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Die Verkündung des Evangeliums geht voran. Sie zieht immer größere Kreise. Sie hört auch nach dem Tod der Apostel nicht auf, sondern gelangt im Laufe von vielen, vielen Jahren bis zu uns. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Sicher, es ist richtig, wir haben Jesus mit eigenen Augen nicht gesehen. Wir haben seine Wunder quasi nicht wie in erster Reihe sitzend miterlebt. Wir können nur immer wieder in seinem Wort nachlesen, es studieren, was damals geschah, was unser großer Gott, was unser Herr Jesus für uns getan hat. Aber hören und lesen und begreifen sind ein paar unterschiedliche Dinge. Aber es gibt immer noch diesen Auftrag von damals. Verbreitet das Evangelium und macht zu Jüngern. Der galt nicht nur denen damals, der gilt auch uns heute. Wie groß und wie unerschütterlich und voll Zuversicht ist mein Glaube. Gerade in Zeiten, wo so unwahrscheinlich viel auf mich einströmt, im Vergleich zu damals. Wo mir ständig erzählt wird, was der Mensch und sein Verstand das Maß aller Dinge sind und mit dem Verstand können wir alles erreichen und wir müssen nur lang genug forschen und intensiv genug forschen und dann kriegen wir das schon raus und die Enden der Erde, da brauche ich nicht mehr monatelang durch die Gegend reisen, da klicke ich irgendwo drauf und dann bin ich da. Dann habe ich diese Informationen, alle möglichen Religionen, Glaubensweisheiten und Vorstellungen stürmen auf mich ein zu jeder Zeit. Ständig wird mir gezeigt, ich muss dabei sein, ich muss mittun mit den anderen, sonst bin ich out, sonst bin ich draußen. Wo ist da mein Glaube? Nicht der, den ich für mich allein so im stillen Kämmerlein hege und pflege, soweit ich das kann. Nein, der Glaube, der sich in Taten widerspiegelt. So lesen wir vor allem im Jakobus immer wieder, Glaube drückt sich aus in Taten. Damals haben sie geschrieben, gute Werke. Aber wenn ich etwas glaube, dann verhalte ich mich entsprechend, dann tue ich entsprechend. Mein Glaube an meinem Verhalten erkennbar? Damals, nur wenige Tage nach seiner Rückkehr zum Vater, wurde der Heilige Geist in die Herzen der Jünger und in die Herzen der Gläubigen gepflanzt. Plötzlich erkannten sie die Wahrheit des Evangeliums, waren mutige Zeugen unseres Herrn Jesus. Christi Himmelfahrt. Wieder ein weiterer Neuanfang. Jetzt, ohne die körperliche Gegenwart des Sohnes Gottes. Damals konnten sie zeigen, was es heißt, im Geist mit Gott verbunden zu sein, seine Stimme zu hören, seinen Anweisungen zu folgen, ein Stück vom Reich Gottes hier auf die Erde zu bringen. Ja, fast ist es so, als ob Jesus gar nicht zurück in den Himmel ging, sondern es ermöglichte, dass auf vielfältige Art und Weise der Himmel auf die Erde geholt wird. Viele besondere Ereignisse der damaligen Zeit begehen wir heute als Feierlichkeiten, damit wir uns daran erinnern, damit wir uns bewusst machen. Die Zusagen von damals gelten auch heute. Christi Himmelfahrt war nötig, so sagt Jesus, damit der Helfer, der Beistand zu uns kommen kann. Nicht nur für kurze, begrenzte Zeit, nein, sondern für dauernd, bis in die Ewigkeit. Im Alten Testament sieht man immer wieder, dass der Geist auf gewisse Propheten oder gewisse Leute kommt, die einen Auftrag bekommen. Dann lesen wir aber auch immer wieder, und der Geist wich von ihm. Seit Pfingsten, wenn wir uns bekennen und der Geist Gottes in uns Wohnung nimmt, dann bleibt der da drin. Können wir nachlesen. Bis in Ewigkeit. Der rüstet uns aus, echte Nachfolger zu sein. Der macht uns deutlich, wir sind nicht allein. Nein, Jesus ist bei uns. Alle Tage. Das Einzige, was uns manchmal daran hindert, ist unser Stolz. Der Gedanke, dass wir niemanden brauchen, dass wir das auch selber können. Und dass wir das meistens selber viel besser wissen. Und ich weiß, wie die Situation ist und ich weiß, wie ich danach handeln soll. Und wenn es dann doch in die Hose geht, dann heißt das immer, ja, warum hast du das zugelassen? Wenn Jesus leibhaftig vor mir stehen würde und würde sagen, tu das nicht, mach das. Wahrscheinlich würde ich sofort sagen, ja. Das wusste Jesus damals schon. Deshalb war es notwendig, dass er geht. Dass ich zeigen kann, ich habe Vertrauen zu ihm und lasse mich von seinem Geist leiten. Jesus ist nicht da. Oder ist er doch da? Er ist nicht mehr leibhaftig da. Aber dafür vielleicht noch viel mächtiger in uns als sein Geist. Deshalb müssen wir uns dem Heiligen Geist unterstellen. Ihn annehmen, auf ihn hören. Seiner Führung vertrauen. Dann wird unser Leben, unser Auftrag gelingen. Amen. Und so segne euch Gott, der Vater, der euch unendlich liebt, so sehr liebt, dass er uns seinen Sohn gab. So segne euch, so segne uns. Der Sohn Gottes, unser Herr, der auffuhr, damit wir den Heiligen Geist bekommen, um mit ihm immer in enger Verbindung zu leben. Herr, hilf uns, diese Verbindung mehr und mehr auszubauen. Und so segne euch der dreieinige Gott und gebe euch Kraft für diesen Tag und für die kommende Woche. Geht hin in Frieden. Amen.